Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Die Hälfte unserer Season Previews ist mittlerweile schon abgeschlossen. Wir kommen zu den Western Divisions und fangen natürlich auch hier an mit der NFC West, der National Football Conference West. Und ja, auch da sind tatsächlich einige sehr, sehr spannende Teams mit dabei. Natürlich gehen wir, wie ihr es von uns gewohnt seid, wie immer von Worst to Best ausgehend vom Record der vergangenen Regular Season. Deswegen hatten wir auch tatsächlich in der letzten Folge den kleinen Gimmick, dass der Champion, die Tampa Bay Buccaneers, nicht als letzter ihrer Division besprochen wurden, sondern nur als vorletzter. Da wir den Champion aber jetzt mittlerweile ja schon abgeschlossen haben, gibt es da nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, dass das vorkommt. Deswegen jetzt einfach wieder ganz normal in unserem klassischen Modus From Worst to Best die vergangene Regular Season abbildend. Und dementsprechend fangen wir, das sind in dieser Folge Stefan Reichel und Frederik Schiek, natürlich an mit den San Francisco, natürlich ich, Patrick Rebin, es tut mir leid, jetzt vergesse ich mich sogar schon selber. Wir fangen an mit den San Francisco 49ers, dem schlechtesten Team der vergangenen Saison. Und die 49ers, die sind tatsächlich sehr spannend. Nachdem es jetzt vergangene Saison mit Jimmy Garoppolo als Quarterback nicht unbedingt so gut gelaufen ist, haben sie sich jetzt Trey Lance noch dazu geholt als kleine Verstärkung und vielleicht auch als so ein bisschen einen kleinen Trigger für Jimmy G, doch mal ein bisschen mehr rauszuholen. Stefan, wie ratest du ganz generell gesehen mal die Offseason der San Francisco 49ers?
Ja, also natürlich der größte Name wird auf jeden Fall im Endeffekt Trey Lance sein, den man ja per Uptrade verpflichten konnte im NFL-Draft und jetzt auch in der Preseason bis jetzt sehr gute Leistungen gezeigt hat. Aber auch so hat man sich im Endeffekt dann doch gute Spieler geholt oder, sage ich mal, auch Spieler, die im letzten Vertragsjahr waren, nochmal verpflichten können. Natürlich als ganz großer Name Trent Williams, der Left Tackle, der sowohl für Jimmy G wie auch Trey Lance sehr, sehr wichtig sein wird. Dann hat man sich auch noch von den Atlanta Falcons Alec Mack geschnappt, auch ein Center, also jemand für die O-Line, der auch hier sehr wichtig ist. Ansonsten mit Jacquizzi Tart, mit Jason Verrett, Quan Williams, auch Secondary Veterans nochmal verpflichten können und somit insgesamt eigentlich eine sehr starke Offseason meiner Meinung nach gehabt. Und das Team in kleinen Bereichen nochmal verstärken zu können oder halt auch das eigentlich das hohe Niveau auch beibehalten zu können. Und somit würde ich sagen, haben eigentlich die 49ers in der Offseason viel richtig gemacht.
Alles klar, das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz vernünftig an, Frederik. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal das aktuelle Roster der San Francisco 49ers ein bisschen genauer an. Ich habe es ja gerade eben schon ein bisschen angeteased. Jimmy Garoppolo, der Quarterback, der in der vergangenen Saison nicht unbedingt, um es mal nett zu formulieren, so performt hat, wie man es sich von ihm vielleicht erhofft oder erwartet hat. Jetzt mit Trey Lance noch dahinter. Wie erwartest du, dass die Quarterback-Situation sich am Ende ausgeht bei den San Francisco 49ers?
Also in Niner-Kreisen geht man eher davon aus tatsächlich, dass Garoppolo wohl noch starten wird zu Beginn der Saison, denn Trey Lance hat jetzt in den Preseason-Games und generell auch bisher nicht so das gezeigt, was Kyle Shanahan sehen möchte. Lance ist natürlich trotzdem super begabt, also wird das definitiv weiterhin eine Debatte sein und weiterhin auch ein Kampf zwischen den Zweien. Ich bin mal gespannt, insofern auch, weil die 49ers haben Probleme bei der Position des Right Guard. Daniel Brunskill ist momentan der Favorit, den Job zu kriegen, aber der hatte wirklich eine ziemlich schlechte Preseason, wenn man das so sagen kann. Und dann haben wir Rookie-Second-Round-Pick Aaron Banks, aber der sah jetzt auch noch nicht so aus, als ob er bereit wäre, vor allem, weil er auch eine Schulterverletzung noch hat. Also Right Guard ist ein Problem. Und was das natürlich bedeuten kann, wir wissen, dass Garoppolo jemand ist, ein Quarterback, der definitiv nicht gut mit Pressure umgehen kann. Und gerade wenn, wir müssen mal schauen, wie die Depth generell aussieht in der O-Line, weil wenn die ein Problem ist bei den 49ers, dann fällt natürlich auch offensively ihr ein Großteil ihres Games auf die, auf die Running Backs und auf die doch interessanten, naja, ich sag mal Plays, die Shanahan da so, oder kreativ könnte man auch fast sagen, sich ausdenkt. Ja, wie gesagt, von daher, gerade wenn Pressure kommt und die O-Line nicht hält, dann sehe ich schnell, dass Garoppolo den Starting-Job los ist, weil, ja, Trey Lance ist da sicherlich gerade auch als jüngerer und mobilerer Quarterback ein bisschen besser equipped, das zu handeln. Aber ihm fehlt natürlich auf der anderen Seite noch die Erfahrung. Ja, also gerade Reads und Blitz-Pickups, ja, sowas in die Richtung, ja.
Also die Depth ist ja so ein bisschen generelles Problem bei den 49ers, Stefan. Wenn ich mir das mal so angucke, wenn wir einfach mal auf die offensiven Skill-Positionen schauen, Wide Receiver, Debo Samuel, Brandon Ayuk, Mohamed Sanu Senior, das ist schon mal nicht so unbedingt das, was du dir vielleicht als Quarterback wünschen würdest, da neben dir stehen zu haben, beziehungsweise als Passempfänger stehen zu haben. Und wenn wir dann auf die, sage ich mal, zweite Reihe schauen, dann wird's mit Trent Sherfield, Jalen Hunt und Jawan Jennings schon mal ganz schnell ganz schön dünn, oder?
Ja, also das ist wahrscheinlich der größte Schwachpunkt der San Francisco 49ers, dass einfach ein bisschen so die Tiefe im Kader fehlt, wie auch einfach, sage ich mal, offensiv von den Passempfängern bis auf George Kittle, der natürlich neben Travis Kelce der beste Tight End der Liga ist. Natürlich sonst mit Brandon Ayuk, Debo Samuel, Mohamed Sanu, du hast die ja schon alle genannt, eher, sag ich mal, durchschnittliche Wide Receiver vorhanden sind, wo jetzt keiner wirklich als Top-X-Wide Receiver heraussticht. Und das könnte natürlich zum Problem werden. Außer man erwartet jetzt von Brandon Ayuk, der jetzt in sein zweites Jahr geht, auf einmal einen wahnsinnigen Sprung. Kann natürlich auch sein, dass wir nach einem Jahr oder nach dem ersten Jahr jetzt nochmal eine deutliche Steigerung einfach sehen von ihm. Sollte die nicht kommen, ist halt der Wide Receiver Core wirklich höchstens Durchschnitt bis sogar unterer Durchschnitt, hätte ich gesagt. Obwohl ich halt auch davon ausgehe, dass eben Kyle Shanahan auch sowas kompensieren kann und auch durch Playcalling seine Wide Receiver, die vielleicht nicht die besten Route Runner sind, dann eben hier gut zum Einsatz bringen kann. Und ja, Tiefe ist natürlich immer ein Punkt. Man muss natürlich auch darüber sprechen, dass ja die 49ers letzte Saison sehr verletzungsgeplagt waren und dann natürlich auch viele Spieler ran mussten, die vielleicht so gar nicht zum Einsatz kommen hätten sollen oder nicht in dieser Frequenz. Und da kann man einfach wahrscheinlich aus 49ers-Fan-Sicht nur hoffen, dass Sawyer einfach die Saison nicht so verletzungsgeplagt ist wie letzte.
Ja, An der Stelle würde ich auch mal fragen, wie bewertet ihr denn gerade so die Position des Strong Safety? Mit HaHa Clinton Dix hat man sich ja, glaube ich, noch jemanden geholt, aber davor sind laut Depth Chart Taven Wilson und Talanoa Hufanga. Ich dachte nicht, dass ich den Namen ausgesprochen kriege, aber hey. ja, also man hat ja immer noch eine sehr gute D-Line, aber die Secondary der 49ers bin ich jetzt so ein bisschen am Überlegen. Gerade wenn es jetzt so ins Intermediate-Passing-Game oder Short-Passing-Game geht. Natürlich, die D-Line kann immer nur so viel tun. Aber ja, wenn die Secondary natürlich nicht so stark ist, dann Intermediate- und Short-Passing-Game könnte dann ein Problem werden, oder?
Sehe ich ähnlich. Also ich würde halt sagen, bis auf Jimmy Ward und Jason Verrett, der aber auch letzte Saison gleich die erste Saison war, in der er sich nicht verletzt hat, also vielleicht sogar eine Ausnahme, was natürlich für ihn gut ist. Ich würde es ihm natürlich auch wünschen, wenn er weiterhin verletzungsfrei bleibt. Aber sonst ist halt ja die Cornerback-Position immer oder allgemein die Secondary noch gar nicht so gut aufgestellt. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Könnte tatsächlich zum Problem werden. Ich glaube halt, dass Natürlich auch mit Fred Warner, einer der besten Coverage-Linebacker, da sicherlich viel Zone spielen wird oder auch sogar zum Teil Man. Und man natürlich hofft, dass man über die doch sehr starke D-Line natürlich auch versucht, genug Pressure zu bekommen, dass überhaupt gar nicht erst, mittlere bis tiefe Routen für viele Teams irgendwie so Key to Win sein könnten, weil sie davor einfach schon den Pressure im Face haben.
Also generell würde ich sagen, zählt die Defensive sowieso zu den eher Schwächen der San Francisco 49ers. Du hast zwar ein paar gute Namen mit dabei, du hast auch schon einige genannt oder ihr habt schon einige genannt. Aber ansonsten, wie du auch schon gesagt hast, sehe ich die Defensive eher dünn besetzt, vielleicht auch ein bisschen zu dünn besetzt. Aber ich wollte tatsächlich an der Stelle auch noch mal ein bisschen weiter erstmal auf die Offense gucken, bevor wir auf die Defense gehen. Ansonsten wird sie, glaube ich, ein bisschen zu durcheinander. Und mal noch in die Diskussion von vorhin den Titan mit reinbringen. Du hast mit George Kittle hast du einen der besten Titans der Liga. Aber auch danach sehen wir halt schon wieder, dass es bezüglich der Depth echt dünn wird, sage ich jetzt mal. Ich habe gerade überlegt, ob ich lieber sagen soll, dass es dünn wird oder dass es dick kommen kann, wenn es dann blöd läuft und mit George Kittle was passiert. Es ist halt eigentlich wirklich der einzig große Name in dieser Offensive, Frederik, ne?
Gerade in der Tight End Position, zweiter Tight End. Wir haben ja auch gesehen, letztes Jahr war es ja auch, als Kittle auch verletzt war teilweise. Momentan gelistet ist Ross Dwelly, der in 2018, 2019 und 2020 in der Regular Season auch gespielt hat. Es war ab und zu auch mal ein Hin und Her, teilweise Practice Squad, teilweise wieder 53-Man-Roster. Sie haben ihn letztes Jahr für ein Jahr verpflichtet, sehe ich hier gerade, und dieses Jahr auch nochmal. Aber es ist kein Tight End, der wirklich Production hat. Letztes Jahr hat er in 16 Games 245 Yards gehabt. Also ich sehe nicht, dass der Kittle irgendwie ersetzen könnte, wenn so eine Situation nochmal passiert. Und auch als, ich weiß ja nicht, ich glaube, die 49ers haben nicht so viel Two-Tight-End-Sets, aber ja, man muss sich, glaube ich, auf andere Sachen verlassen als die Position des Tight-Ends abseits von Kittle. Und wir sprachen ja schon über die Wide-Receiver. Running Back, natürlich, wir haben Raheem Mostert, einen ziemlich guten Running Back, und Kyle Juszczyk, vermutlich einen der besseren Fullbacks der Liga und ein super Lead-Blocker. Allerdings dahinter sieht es jetzt auch vom Talent her eher dünn aus, wie ich finde. Aber vielleicht mögt ihr da noch was hinzufügen, wenn ihr noch Anmerkungen habt.
Ja, man hat sich ja...
Also ich...
Darf ich kurz?
Ja, super, natürlich, natürlich, dir. Absolut.
Man hat sich zum Beispiel mit Trey Sermon noch verstärkt im Draft. Aus Ohio State kam der. In der vierten Runde, glaube ich, wurde er gepickt. Und der war im College doch recht erfolgreich, vor allem in den letzten Spielen. Denke ich mal, wird Running Back Number 2 werden, was ich so gelesen habe und recherchiert habe. Aber dahinter ist es natürlich nicht mehr so der Running Back Core, den man vor ein paar Jahren hatte, wo dann irgendwie mehrere Running Backs, die bei den anderen Mannschaften auch starten könnten, dann nebeneinander zum Teil gespielt haben. Und so würde ich dir da eigentlich ganz ziemlich zustimmen, Frederik, dass da bei weitem nicht mehr die Stärke da ist, wie sie vielleicht früher war.
Ja, da bin ich auch absolut mit dabei. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach noch mal ein bisschen. Wir haben jetzt gerade eben ja in der Defense schon mal über die Secondary vor allem gesprochen, wo da eben die Secondary, die Probleme in der Secondary sind. Schauen wir uns noch mal den Pass Rush ein bisschen an. Wer da vorne steht, Stefan?
Ja, also der liest sich auf ersten Blick wahnsinnig gut. Also man hat Arik Armstead, Nick Bosa, Dee Ford und Arden Key, sind alles Edge-Defender, die für die 49ers auflaufen. Vor allem natürlich Nick Bosa und Arik Armstead sehr gut. Dee Ford natürlich vor allem bei den Kansas City Chiefs sehr erfolgreich gewesen. Und Arden Key, ja, war jetzt die letzten Jahre nicht so erfolgreich, allerdings 2018 in der dritten Runde gedraftet worden. Vielleicht erhoffen sich ja die 49ers da immer noch was von ihm. Und auch im Interior hat man Maurice Hurst verpflichten können, der davor, glaube ich, bei den Oakland Raiders war, mit laut PFF die Nummer 19 unter allen Defensive Tackles war Und man hat ja auch letztes Jahr noch Jevon Kinlaw in der ersten Runde gedraftet von South Carolina, der letztes Jahr zwar nicht sonderlich gute Leistungen gezeigt hat, aber hoffentlich heuer einfach bessere Leistungen zeigen kann und vor allem, wenn da andere Spieler wahnsinnig viel Druck machen, auch davon profitieren kann. Und so würde ich halt schon die D-Line immer noch als große Stärke einfach von diesem Team sehen. Und würde da sagen, dass da die 49ers doch auch in der Tiefe sehr gut besetzt sind.
Alles klar, dann würde ich an der Stelle sagen, das war's mit den San Francisco 49ers. Wir gehen mal ganz kurz in die Pause und dann geht's hier bei uns weiter mit dem zweitschlechtesten Team der vergangenen Saison. Das waren, man muss es tatsächlich so sagen, entgegen vieler Annahmen, dann am Ende eben doch die Arizona Cardinals. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Gerade eben haben wir über die San Francisco 49ers gesprochen. Jetzt über das zweitschlechteste Team der vergangenen Saison in der NFC West. Und das waren die Arizona Cardinals. Ja, viele Leute hätten das nicht unbedingt erwartet, denn die Arizona Cardinals, die haben Kyler Murray als Quarterback, was ihnen schon mal einen großen Vorteil verschafft. Und dann in der letzten Offseason, also nicht in dieser Offseason, sondern in der Offseason vor der letzten Saison, noch zusätzlich die Texans ausgeraubt und sich DeAndre Hopkins, einen der besten Wide Receiver, gegen ja, David Johnson geholt. So, nachdem wir jetzt kurz gelacht haben, bleiben wir wieder ernst und schauen uns die Arizona Cardinals an. Erstmal die Frage, mein lieber Stefan, warum sind die Arizona Cardinals mit diesem Roster in der vergangenen Saison nur Vorletzter geworden? Beziehungsweise, was kannst du von der vergangenen Saison in die diesjährige Saison mit rübernehmen?
Also, was man auf jeden Fall mit rübernehmen kann und wo man halt auch schon die Verbesserung oder die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat, ist, dass Kyler Murray vor allem im Passing-Game leider bis auf DeAndre Hopkins keinerlei Unterstützung hatte. Also Christian Kirk und wie sie alle heißen, Andy Isabella, waren leider alle überhaupt nicht gut genug, um irgendwie diese, Air Raid Offense von Cliff Kingsbury dann nur im geringsten umzusetzen. Und so hing halt viel natürlich erstens auf dem Running Game mit Chase Edmonds und damals auch noch Kenyon Drake und natürlich auch DeAndre Hopkins. Und somit hat man sich zum Beispiel in der Offseason ja einen Veteran, einen AJ Green geholt. Ob der jetzt gleich oder noch so die brutale Verstärkung ist, lasse ich mal ein bisschen offen, bin ich mir nicht ganz sicher, da der auch die letzten Jahre natürlich sehr viel von Injuries geplagt worden ist. Und man hat sich zum Beispiel auch Rondale Moore geholt, also einen Wide Receiver, der dann doch auch im College sehr stark überzeugen konnte und hier vielleicht auch für die Cardinals einfach, einen positiven Impact bringen kann. Und somit sollte das heuer vielleicht besser werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Man hat aber vor allem auf der offensiven Seite, finde ich, die richtigen Schlüsse draus gezogen. Und Cliff Kingsbury muss jetzt in seinem mittlerweile dritten Jahr auch abliefern. Also so sehr, wie er irgendwie auch in diesen Job reingehypt wurde und so wie innovativ wie seine Offense beschrieben worden ist, so ist es dann leider doch noch nicht. Und das Ganze muss jetzt mal langsam seine Früchte tragen und ich glaube, dass der schon langsam so ein bisschen nicht angezählt wird, aber den Druck spürt von hinten.
Aber du hast gesagt, sie haben ihre Schlüsse draus gezogen. So, jetzt gucke ich mir mal, die zweite Reihe der Wide Receiver so ein bisschen an und ich muss sagen, da bin ich halt auch nicht so extrem überzeugt, ja, wenn wir ehrlich sind. Rondale Moore, du hast gesagt, mit einigen Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen, aber kann halt auch keinen DeAndre Hopkins ersetzen, wenn wir mal ehrlich sind. Andy Isabella, Greg Dortch, dann Wide Receiver Nummer 1, beziehungsweise in der ersten Reihe der Wide Receiver, AJ Green, also so ganz krisensicher erscheint mir diese Aufstellung doch nicht zu sein, Frederik, oder?
Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass die Cardinals haben viel Geld ausgegeben, teilweise an Positionen, wo man jetzt überlegt, ob es wirklich, also ob man nicht was hätte anders machen können, also zum Beispiel sich dafür einen besseren Corner holen, statt sich AJ Green zu leisten. Ja, die Sache ist, natürlich Green hatte Production, aber ja, die Cardinals Offense funktioniert vermutlich auch mit anderen Leuten an seiner Stelle. Die Sache, ja, wenn wir uns anschauen, dass Murray ja ein sehr mobiler Quarterback ist und du, wie schon gesagt, dass im Endeffekt die Kreativität hat noch bisher gefehlt, von Kingsbury. Man könnte hier so viel mehr machen, auch so im Intermediate Game, viel Rollouts, Bootlegs, sowas in die Richtung. Und es im Endeffekt ist es meistens, Murray hat die Pocket collapsed, Murray rennt und versucht dann irgendwas so ein bisschen. Das mutet so ein bisschen an Russell Wilson an. Da gibt es natürlich noch kleine Unterschiede, aber ja. Generell die Cardinals Offseason fand ich eher, ich würde jetzt sagen, mehr oder weniger unspektakulär, abseits von dem Rodney Hudson Trade. Ja.
Was soll ich sagen? Ich weiß
nicht, wohin die Cardinals gehen diese Saison offensiv.
Das finde ich jetzt aber tatsächlich sehr interessant, weil das ist ja schon relativ konträr zu dem, was Stefan gerade eben gesagt hat. Ich meine, Stefan, du hast gerade eben gemeint, dass du die Offseason eigentlich relativ okay fandest, dass die richtigen Schlüsse gezogen wurden aus der vergangenen Saison, und du, Frederik, meinst, dass du die Offseason der Cardinals eher unspannend fandest und dass da so ein bisschen was falsch gemacht oder zu wenig gemacht wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, wo können wir uns da in der Mitte treffen, Stefan?
Also ich würde sagen, offensiv ja, okay, also ist gut, defensiv eher nicht. Also vielleicht können wir uns so treffen, wenn wir jetzt schon so ein bisschen so die Defense mit einbeziehen, okay. Weil da halt für mich doch immer noch wahnsinnig viele Fragezeichen einfach da sind und da meiner Meinung nach mehr gemacht hätte werden müssen, wie zum Beispiel einen J.J. Watt zu verpflichten, bei dem es einfach, sag ich mal, aus der jungen Vergangenheit einfach nicht sicher ist, ob du überhaupt alle mittlerweile 17 Spiele spielen kann und ob er auch noch diese Leistungen bringen kann, wie er sie vor ein paar Jahren gebracht hat. Ich wage es etwas anzuzweifeln. Und da dann irgendwie so ein bisschen so den Hype drin zu suchen, ist meiner Meinung nach fahrlässig auf defensiver Seite. Offensiv finde ich es halt okay. Also Rodney Hudson zum Beispiel nochmal Unterstützung für die Pocket, finde ich ganz gut. Aber defensiv, glaube ich, kann ich da auf jeden Fall Frederik zustimmen.
Frederik, kannst du damit leben, was Stefan gerade gesagt hat?
Ja, damit kann ich absolut leben. Also sich den Center zu holen war schlau, weil ich glaube, wenn man sich auch Film anschaut, häufig ist es die Inside-Pressure, die, glaube ich, Murray bekommen hat oder ihn dazu geforst hat, dass er scramblen musste, ja. Und ja, defensiv werden wir sicherlich gleich was zu sagen.
Genau, defensiv, tatsächlich wollte ich jetzt auch schon auf die Defensive zu sprechen kommen, denn offensiv haben wir jetzt, glaube ich, relativ alles gesagt. Quarterback natürlich, wie gesagt, stark mit Kyler Murray. Running Backs auch eher zu vernachlässigen an der Stelle. Die Wide Receiver, ja, wie gesagt, mit so ein bisschen gemischten Gefühlen, wenn ich jetzt mal unsere Konversation gerade eben hier zusammenfassen möchte. Tight End auch nichts Großartiges mit dabei. Also schauen wir uns jetzt mal die Defensive an. Ja, wir haben es ja gerade eben schon gehört. Stefan, du scheinst nicht allzu begeistert zu sein davon, dass sie sich mit J.J. Watt, einen älteren und auch nicht zuletzt durch seine Spielweise eher verletzungsanfälligen Spieler geholt haben.
Nee, also bin ich wirklich kein Fan davon, wie ich schon gesagt habe. Und allgemein muss ich halt sagen, dass die D-Line bis auf Chandler Jones, um dem es ja so das eine oder andere Trade-Gerücht gab, was dann im Endeffekt dann doch nicht umgesetzt wurde oder nicht in Erfüllung gegangen ist, sonst halt eher ja schwierig bis schlecht ist. Also Marcus Golden von den Rams geholt, dann mit Jordan Phillips und Corey Peters. Wirklich unterdurchschnittliche Spieler in der D-Line und bis auf J.J. Watt, bei dem es eventuell zu Frage stellen könnte, wie lange er denn überhaupt diese Saison spielen kann. Ich würde es ihm natürlich wünschen, möglichst lange, aber wenn man einfach realistisch ist, kann es auch sein, dass es leider nicht so kommt. Dann schaut es halt ganz, ganz mager aus und dahinter bin ich mir halt auch nicht sicher, wie die Secondary funktionieren wird. Man hat da zwar einzeln wirklich gute Spieler drin, aber dann auch so einzelne Spieler oder große Fragezeichen, vor allem dann halt, wenn wir auch wieder auf den Punkt der Tiefe gehen oder wenn wir mal von Cornerback und Safety 1 weggehen, dass es dann doch deutlich schwieriger schon wird für die Cardinals.
Alles klar, Frederik, wie schaut es bei dir da aus mit dieser Positionsgruppe?
Ja, ich meine, man hatte ja letztes, im letzten Draft, also im vorletzten Draft, nicht der, der jetzt war in diesem Jahr, sich Isaiah Simmons geholt. Der hat, glaube ich, in Woche 7 5 Snaps gespielt und das war's bis heute. Und was ich jetzt auch mal ansprechen möchte, gerade wo wir bei der Secondary waren, momentan steht auch die Frage im Raum, der Starting Right Cornerback Malcolm Butler überlegt momentan zu retiren aus persönlichen Gründen, also in die Cleats an den Nagel zu hängen. Und dann dahinter, hinter Butler, der ja hauptsächlich für das eine Play bekannt ist, als Seahawks-Fan sage ich gar
als
nicht mehr.
Das schönste Play der Geschichte, nein.
Ja, dahinter sieht es extrem dünn aus. Vor allem, wenn wir haben zwar Buda Baker als Free Safety und Byron Murphy, Left Cornerback, der noch ganz vernünftig ist, aber abseits dessen sehe ich nicht, dass die Secondary sich gegen Top-Offenses, die sie in der NFC West definitiv faced, durchsetzen kann.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Vor allem, wie gesagt, also für mich steht und fällt halt letzten Endes alles mit J.J. Watt, je nachdem, wie er performt, weil wenn er an seine Leistung, die wir ja auch durchaus schon von ihm gesehen haben, anknüpfen kann, einigermaßen gesund bleibt, dann ist J.J. Watt natürlich wirklich extrem stark, eine extrem starke Verpflichtung, aber ich teile eben auch die Einschätzung von euch teilweise, dass er eben ja alt ist, beziehungsweise mittlerweile schon zum etwas älteren NFL-Semester gehört, um das mal so zu sagen, und natürlich auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit hat. Stefan, wie siehst du die Secondary?
Ja, die ist tatsächlich schwer zu bewerten. Also wie Frederik schon gesagt hat, Buda Baker und Byron Murphy könnte man noch wirklich gut einordnen. Dahinter, ja, Isaiah Simmons hat auf Linebacker und auch so ein bisschen Safety-Hybrid gespielt. Mal schauen, wie er in seinem zweiten Jahr zurechtkommen wird, ob es dort besser wird, ob er sich etabliert. Und sonst, ja, wenn Malcolm Butler retired, wird das ganz, ganz hart. Der Quiz, die Naht ist noch im Roster, ist aber allerdings gleich verletzt. Ich weiß nicht, ob er für die ganze Saison ausfällt, aber auf jeden Fall die ersten Wochen sicher. Robert Alford, gleich hat die letzten 2 bis 3 Jahre keinen einzigen Snap mehr gespielt. Und sonst muss man halt dann auf wirklich junge Spieler wie Marco Wilson oder Tay Gowan, die beide heuer im Draft gepickt wurden, vielleicht zurückgreifen. Und das ist halt so ziemlich das größte Worst-Case-Szenario, was einem dann im Endeffekt passieren kann als Team, wenn beide oder zwei junge, sehr, sehr junge, unerfahrene Cornerbacks dann auf einmal eine wahnsinnig wichtige Rolle übernehmen sollten. Und ich denke mir auch, dass das von anderen Teams wohlwollend ausgenutzt wird, wenn die beiden auf dem Spielfeld stehen würden.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Argumentation. Frederik, bei dir?
Ja, da, ich muss sagen, ich gehe damit Stefan absolut mit. Ich möchte nochmal natürlich meinen Kommentar revidieren. Isaiah Simmons hat ein paar mehr Snaps gespielt, aber auch nicht besonders viele letzte Season.
Alles klar, wenn wir also uns jetzt, sag ich mal, zusammenfassend die Overall-Performance der Cardinals angucken, was die Offseason angeht und natürlich dann auch das Roster angucken, mit dem sie in die jetzt kommende Saison gehen, dann habe ich so ein bisschen rausgehört, dass wir da alle so ein bisschen eher gemischte Gefühle haben, oder Stefan?
Ja, also ich habe halt bei einzelnen Position Groups einfach Bauchweh und ich glaube, dass wenn es da zu Problemen kommt, das natürlich auch einfach wirklich schwierig wird für die Cardinals. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich, sie spielen immer noch in der NFC West, wo ich davon ausgehe, dass die 49ers einfach deutlich besser sein werden wie letzte Saison. Und mit den Rams und den Seahawks sind natürlich auch zwei letztjährige Playoff-Mannschaften immer noch dabei. Und die sind jetzt auch nicht sonderlich schlechter geworden, meiner Meinung nach. Und es kann natürlich dann für die Cardinals schon schwierig sein, wenn du gegen jedes der anderen Teams schon mal zweimal spielst. Problematisch, meiner Meinung nach.
Ich wollte gerade sagen, weil die Division natürlich, die Division der Arizona Cardinals ist natürlich kein Zuckerschlecken. Du hast gerade eben schon gesagt, zwei Teams, die vergangene Saison in den Playoffs waren, die San Francisco 49ers, die sich natürlich jetzt auch zu dieser Saison nochmal ordentlich verstärkt haben. Wie siehst du so die Overall Performance, beziehungsweise, sag ich mal, den Status quo bei den Arizona Cardinals jetzt momentan, Frederik?
Naja, ich wollte gerade diesbezüglich auch nochmal so überlegen. Letzte Saison hieß es schon, das ist das NFC West Team to watch. Und dann war es absolut, also nicht komplett unterirdisch, aber weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Diese Saison gehen alle viel vorsichtiger ran und ich würde dem Approach zustimmen. Ich denke, die Cardinals, also wenn das Playbook dieses Jahr ein bisschen extensiver ist und kreativer, dann könnte ich mir vorstellen, haben sie eine ganz gute Chance, vielleicht Zweiter zu werden in der NFC West. Ich denke es eher nicht. Ich denke eher wieder vielleicht Spot 3 oder 4. Eher 4 fast noch, aber wenn das Playbook so bleibt, ist aber positionally, vielleicht schaffen sie es in der Anfangszeit der Season, das ein oder andere, den einen oder anderen Roster-Move vielleicht noch zu machen, der ihnen hilft. Aber ich wäre sehr vorsichtig, jetzt irgendwie zu sagen, dass die Cardinals eine gute Saison haben werden.
Alles klar, dann gehen wir an der Stelle doch einfach mal in die Pause, sagen tschö, bis gleich. Und hier bei uns geht es dann gleich weiter mit den gerade eben schon erwähnten Los Angeles Rams. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge, da dreht sich bei uns alles um die NFC West, denn das ist die Season Preview der NFC West. Wer hätte es gedacht? In dieser Folge mit dabei sind Patrick Rebin, Frederik Schiek und Stefan Reichel. Und wir haben jetzt gerade eben schon die Hälfte der Division hinter uns gebracht. Wir befinden uns jetzt schon in der, ich sage jetzt mal, in der besseren Hälfte, nämlich in der Playoff-Hälfte. Beide Teams, die jetzt noch kommen werden, haben sich in der vergangenen Saison für die Playoffs qualifiziert. Das waren zum einen mal die Seattle Seahawks, die sind allerdings Erster geworden und kommen erst später dran. Und zum anderen natürlich die Los Angeles Rams, über die wir jetzt mal etwas näher sprechen wollen. Ja, die Los Angeles Rams, Matthew Stafford als Quarterback, das war auch eine Meldung. Damit hätte man nicht unbedingt gerechnet, Stefan, oder?
Ja, also ich war mir relativ sicher, dass Jared Goff angezählt ist. Aber dass es dann Matthew Stafford wird, war dann doch ein bisschen überraschend tatsächlich. Also die Los Angeles Rams ja immer mit wenig Draftkapital einfach ausgestattet, weil sie ja schon immer für, sag ich mal, Trades gegangen sind und lieber Veteranen wie auch schon junge, gute Spieler verpflichtet haben, anstatt dass sie irgendwie das Ganze in Draftpicks investieren, haben dann eben Stafford für Jared Goff und, glaube ich, einen Future First Rounder getradet. Und ich fand den Trade echt gut, weil ich glaube, dass Goff irgendwie auch so ein neues Szenario ganz gut tut. Ob es jetzt die Lions da wirklich so hilfreich sind, ist jetzt die andere Frage. Aber für Stafford ist es, glaube ich, eine deutliche Steigerung, einfach vom Roster wie auch vom Coaching mit Sean McVay her, und könnte mir vorstellen, dass diese Offense wirklich sehr, sehr viel Spaß machen könnte nächste Saison.
Gut, ich meine, über die Lions, über die sprechen wir dann in der, lass mich überlegen, übernächsten Folge unserer Draft, unserer Season Previews. Die haben natürlich jetzt auch eine neue Situation geschaffen letzten Endes, dadurch, dass sie eben quasi ihren kompletten Staff einmal erneuert haben. Aber um die soll es jetzt hier nicht gehen. Wir sind immer noch bei den Los Angeles Rams momentan. Und das Einzige, was mir tatsächlich da so ein bisschen, also ich muss sagen, ich bin kein allzu großer Matthew Stafford-Fan. Auch wenn man das nicht zu laut sagen darf, weil man ansonsten gesteinigt wird, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Was mich an der Stelle mehr interessiert, ist das, was hinter Matthew Stafford kommt. Und das ist relativ verheerend. John Wolford und Bryce Perkins, ja. Frederik, was sagst du zur Depth auf der Quarterback-Position bei den Los Angeles Rams?
Also natürlich sind John Wolford, der, ich glaube, er ist, war bis zum gewissen Zeitpunkt Lehrer oder er hat auf jeden Fall nicht hauptberuflich Quarterback gespielt, meine ich mich zu erinnern können. Wie dem auch sei, meine Seahawks haben es natürlich mal wieder geschafft, wie es immer ist, wenn sie gegen Second- und Third-Stringer spielen und dann auch noch im Playoff und haben Wolford zu einem Playoff-Sieger gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das spricht eher gegen die Seahawks in der Situation als jetzt für Wolford.
Definitiv.
Bryce Perkins kenne ich nicht gut genug, um zu sagen, da ich seinen Namen aber noch nie richtig gehört habe, denke ich mal, ist das schon Teil, also Grund genug, hier Bedenken anzumelden. Matthew Stafford ist natürlich mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, da kann es durchaus mal passieren, dass was passiert. Ich spreche mal ganz kurz zu dem Thema, warum haben sie ihn denn überhaupt geholt? Oder wo du auch meintest, ob Matthew Stafford jetzt die beste Wahl war. Natürlich hat sich Sean McVay dafür ausgesprochen, ihn zu holen. Er war richtig begeistert, weil er hat irgendwas im Film gesehen, was ihm gesagt hat, das ist sein System-Quarterback. Das ist der Quarterback, der perfekt reinpasst in sein Schema. Und hat wirklich quote-unquote so gesagt, so eine Gelegenheit für einen Trade bietet sich eigentlich fast nie und die muss man nutzen. Das heißt, er hat ziemlich viel Kapital, also sei das jetzt emotional oder anders, in Matthew Stafford investiert und wir werden sehen, ob sich das auszahlt. Fest steht auf jeden Fall der Receiver-Core, den Stafford hat mit Robert Woods und Cooper Kupp. Und auch Tight End Tyler Higbee ist jetzt nicht so schlecht. Und man hat versucht, das noch aufzubessern mit dem Second-Round-Pick, dem höchsten Pick mit Tutu Atwell. Und da scheiden sich die meisten Geister, denn sie wissen nicht, warum die Rams das getan haben. Ist jetzt kein schlechter Spieler, aber definitiv haben ihn die meisten Experten 2 Runden niedriger gesehen. Und ich sag mal noch ganz kurz was dazu, dass die Rams ja sich auch DeSean Jackson geholt haben von den Eagles. Also wir haben jetzt 2 Wide Receiver Additions, die beide so nicht die überzeugendsten sind, die hauptsächlich für Depth sind. Und
So, ja, aber dann bleiben wir doch jetzt mal an dieser Positionsgruppe stehen, Wide Receiver. Ich verstehe, was du meinst. Du hast mit Robert Woods und mit Cooper Kupp 2 wirklich gute Wide Receiver, oder sehr solide Wide Receiver, ja. Wir hatten ja auch noch Zeiten, wo sie sich dann noch zum Beispiel mit Brandon Cooks die Production geteilt haben. Ist es nicht, weil irgendwie, also in den letzten Jahren war es halt immer so, dass Woods und Kupp sich eigentlich relativ paritätisch, hälftig die Production im Spiel geteilt haben. Und ich frage mich tatsächlich schon länger, wäre es nicht mal so ein bisschen an der Zeit, da mal wirklich einen Clear-Cut-Number-One-Wide-Receiver sich zu suchen, anstatt irgendwie beide immer zu benutzen und immer so ein bisschen 50-50 aufzuteilen, wer jetzt gerade wie viele Bälle fängt, Stefan?
Jein. Also ich glaube, dass ein richtig guter Ex-Receiver vielleicht den Rams gut tun würde. Auf der anderen Seite komplementieren sich Cooper Kupp und Robert Woods echt gut. Also Cooper Kupp auf Slot-Wide Receiver ist sehr, sehr gut, wenn er fit ist. Und Robert Woods outside ist auch sehr gut einsetzbar. Vor allem Sean McVay weiß natürlich auch vor allem von seinen Stärken und kann diese eben sehr gut raus schemen im Endeffekt, um sie möglichst gut dastehen zu lassen. Jetzt sei es dahingestellt, ob das mit noch einem Wide Receiver oder einem sehr, sehr guten Wide Receiver noch besser werden könnte. Wovon auszugehen ist, allerdings ist halt die Frage, ja, wie denn? Also die letzten Jahre war es natürlich immer mit Draftkapital sehr, sehr gering. Und die Picks, die man verwendet hat, hat man natürlich zum einen Matthew Stafford, aber auch in Jalen Ramsey zum Beispiel investiert. Und dass man sich dann eben zum Beispiel einen Tutu Atwell holt, ist vielleicht ein krasser Reach. Bin ich voll bei Frederick. Sehe ich auch nicht, wie der in Runde 2 vom Board gehen sollte oder gegangen ist. Aber der Sinn dahinter, dass man sich auf Wide Receiver verstärkt, war, glaube ich, dann doch immer noch ganz gut. Und insgesamt würde ich dann doch auch sagen, dass vielleicht auch mit Van Jefferson zum Beispiel DeSean Jackson dann insgesamt der Wide Receiver Core ganz gut aufgestellt ist.
Alles klar, dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen näher auf eine Position, die wir jetzt sonst eigentlich in unseren Season Previews immer eher so ein bisschen geskippt haben. Ja, das ist aber bei den Los Angeles Rams eine, ich sage jetzt mal, zumindest in der Vergangenheit sehr exponierte Position gewesen. Ich denke mal, die meisten wissen schon, um welche Position es sich jetzt bei uns dreht. Das ist natürlich die des Running Backs. Wir erinnern uns noch an die guten alten Zeiten, in denen Todd Gurley im Jersey der Los Angeles Rams alles, und damit meine ich wirklich alles, in Grund und Boden gerannt hat. Jetzt haben wir auf Running Back Darrell Henderson, Running Back, der auch schon shaky Zeiten hinter sich hatte. Gerade auch sein Übergang in die NFL damals war jetzt auch nicht so, wie man es sich erwartet hätte. Also kam damals auch mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren in die Liga, hatte dann auch gar nicht performt. Und was ich persönlich auch relativ spannend finde, dann jetzt mit Sony Michel erst kürzlich sich einen neuen Wide Receiver Running Back von den New England Patriots geholt, Frederik. Wie siehst du diese Positionsgruppe der Running Backs bei den LA Rams?
Ja, natürlich der Hype, den ein Todd Gurley irgendwo hinterlassen hat, weil man erinnert sich natürlich mehr an die wirklich guten ersten zwei Seasons als dann jetzt an die letzte beispielsweise, die er bei den Rams noch verbracht hat. Und jetzt natürlich in Atlanta. Da ist so ein bisschen, sind so große, also im Englischen würde man sagen, big shoes to fill. Henderson war ja schon 2019 gedraftet worden und hatte da, wie du gesagt hast, er hatte 39 Carries für 147 Yards und das in 13 Games. Das ist, sind keine besonders guten Statistiken. Und auch letztes Jahr hat er ja sich dann auch noch verletzt. Im Dezember war das wirklich zwei Tage, bevor das Jahr geendet hat. Ja, ist jetzt nicht dein RB1, den du unbedingt möchtest. Sony Michel hat ja in der Abszendenz von Tom Brady in New England dann praktisch, haben sie ein bisschen versucht, das Ganze zu füllen, als Cam nicht so richtig in Fahrt gekommen ist mit mehr Runs. Das hat auch so, ich würde mal sagen, mittelmäßig gut geklappt. Oder wie bewertest du das, Patrick?
Ja, es war bei den Patriots hast du halt einfach immer so ein bisschen das Problem, dass du extrem viele Leute hast, die dort im Backfield spielen können. Und deswegen einfach auch nicht diesen Clear-Cut Number One Running Back hast. Sony Michel hat verdammt gute Spiele gezeigt. Aber er hat, und das muss man eben auch deutlich sagen, einige Spiele dabei gehabt, wo jetzt nicht unbedingt gut waren. Dementsprechend, ich finde, es ist eine starke Verpflichtung. Er ist auf jeden Fall ein extrem starker Second-String-Running-Back, der definitiv auch das Zeug hat in einer Offensive, die nicht unbedingt extrem runlastig ist, sondern Ich meine, wir haben es ja gerade eben auch schon gehört, bei den LA Rams eben einen guten Wide-Receiver-Core hat, bis sehr guten Wide-Receiver-Core hat, durch verlässliche Wide-Receiver wie eben Robert Woods oder auch Cooper Kupp, da dann auch als Starting-Running-Back eine Rolle spielen zu können oder als First-String-Running-Back eine Rolle spielen zu können, Stefan, oder?
Ja, also ich sehe es halt auch schwierig, dass halt einfach dieser Cam Akers-Ausfall den Rams wirklich gut wehtun wird. Daryl Henderson, ihr habt eigentlich schon viel dazu gesagt, letztes Jahr okay, davor auf Jakey, Sonny Michel konnte halt nach seiner Rookie-Saison nie wieder an diese Leistungen von davor anknüpfen, meiner Meinung nach. Ob es jetzt so gut ist, ihn dann wirklich zu holen, statt sich irgendwie vielleicht auch mal im Free-Agent-Markt umzusehen, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube halt vor allem Daryl Henderson als Runner und Sonny Michel vielleicht auch ein bisschen so als Pass-Catching-Guy, was Cam Akers eigentlich auch beides miteinander so ein bisschen verbunden hat, könnte dann ganz gut werden. Aber auf Dauer wird es halt einen Cam Akers nicht ersetzen oder einfach nicht vertreten können. Und somit da hier leider für die Rams heuer dann wirklich auch nicht ein Schwachpunkt, aber ein Punkt, wo man eigentlich, als man in die Saison gegangen ist, dann doch deutlich positiver vielleicht gegangen ist, als man jetzt dasteht.
Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir als nächstes mal ein bisschen auf die Defensive der LA Rams. Und da sticht natürlich ein Name vor allem raus. Und das ist Aaron Donald, der natürlich, ja, ich glaube, wir brauchen nicht allzu viel zu sagen über Aaron Donald. Wir wissen alle, wer Aaron Donald ist und was er so alles kann. Und ein zweiter Name, den hast du gerade vorhin schon erwähnt, Stefan, nämlich Jalen Ramsey. Wie bewertest du denn die Defensive der Rams overall, Frederik?
Ja, generell gesehen muss man sagen, ist die Rams-Offense immer noch eine ziemlich starke. Das liegt nicht zuletzt auch an deren Talent und Schema.
Habe ich Offense gesagt oder hast du einfach gerade Offense und Defense vertauscht?
Habe ich Offense gesagt?
Du hast Offense gesagt.
Ne, ich meine natürlich die Defense. Sorry.
Okay, alles klar.
Aaron Donald weiterhin in den Top 100 Spielern weit. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Er war an Stelle 2 nach Patrick Mahomes dieses Jahr gewotet von den Spielern. Das hat natürlich immer noch seine Berechtigung, weil er ist einfach ein Biest, der Offensive-Spieler schlechthin. Man hat sich auch noch verbessert in der Position, hat sich noch...
Der Defensivspieler schlechthin.
Gott, ich hab's heute nicht. Ja, aber sein Spielstil ist so offensiv, dass... nein, wir versuchen es gar nicht erst. Man hat auch Leonard Floyd einen neuen Vertrag gegeben. Ich glaube, es ist zwar nur für ein Jahr gewesen, aber auch da hat man, ja... Nee, ein Vierjahresvertrag waren es für 64 Millionen, sorry. Also man hat versucht, sich dort ein bisschen zu stärken, auch an der Position. Ja, neben Donald brauchst du eigentlich nur vernünftige Spieler. Also jetzt, ich sag mal, keine Standout-Talents, die ihren Job machen. Dann gibst du ihm schon genug Raum, um die Offensive Line auseinanderzupicken. Sebastian Joseph Day ist immer noch da. Und ja, ich denke... Wo ich noch mal ein bisschen schauen wollen würde, ist die Safety-Position. Taylor Rapp, Jordan Fuller haben einen ganz guten Job gemacht, soweit ich weiß, bisher. Es ist die Frage, wie seht ihr das mit der Depth in der Secondary? Weil wenn ihr Star-Cornerback Jalen Ramsey jetzt doch mal ein Problem hat, und bei Cornerbacks ist es nicht unüblich, auch mal eine Verletzung, was passiert dann? Was machen die Rams? Safety und Running Safety und Cornerback.
Schwierig, also vor allem auf Safety hat man ja auch John Johnson verloren, einen der besten Free Agents, vor allem defensiv, der sehr, sehr billig gleich zu den Cleveland Browns gegangen ist, wenn ich nicht ganz falsch bin. Man hat auch Troy Hill verloren, also im Endeffekt zwei Secondary Player, die beide gute Leistungen gezeigt haben. Und wenn ich mir jetzt mal so das defensive Roster anschaue, der Rams, ja, wen hat man denn dann doch? Robert Rochelle, Kareem Orr, David Long, Dante Dion sind jetzt auf Cornerback alle jetzt nicht so, dass ich sage, wow, Robert Rochelle, ja, als Rookie vielleicht noch okay. Mal schauen, wie sich der entwickelt. Aber sonst Hast du schon ganz richtig gesagt, Taylor Rapp und Jordan Fuller auf Safety ganz in Ordnung. Dahinter Juju Hughes und Terrell Burgess. Beides jetzt nicht so wahnsinnig tolle Spieler. Also da sehe ich halt schon ein Problem. Einfach in der Tiefe, vor allem Cornerback mehr noch wie auf Safety. Und auch der Linebacker-Core, wenn ich mir den mal so kurz anschaue und kurz drüber fliege, der macht mir halt fast noch mehr Bauchschmerzen irgendwie so für die Rams. Da muss man halt wirklich schauen, wie man da im Endeffekt agiert. Vor allem hat man ja auch einen neuen Defensive Coordinator mit Jeff Ulbrich, müsste das glaube ich sein, der vor den Falcons gekommen ist.
Alles klar, mein Lieblingsname im Roster der, der Los Angeles Rams ist auf jeden Fall Kareem, nein, doch, or. So, kleiner Namensjoke am Ende, denn wir sind am Ende angelangt. Das waren die Los Angeles Rams in unserer Season Preview zur kommenden Saison und gleich geht's hier weiter mit dem besten Team der vergangenen Saison und das waren die, ich kann den Namen leider gerade nicht aussprechen, Seattle Seahawks. Bis gleich!
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind mitten in unseren Season Previews drinnen und dementsprechend geht's jetzt hier bei uns weiter mit der NFC West. Wir haben jetzt schon fast alle Teams besprochen, natürlich in der Reihenfolge, wie sie die vergangene Saison abgeschlossen haben. Dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, über den Division Champ der vergangenen Saison zu sprechen und das waren die Trommelwirbel, Seattle Seahawks und Frederik, du bist ausgemachter Seattle Seahawks-Experte, aka Fan. Ich frage mich bis heute noch, wie man Seahawks-Fan wird, aber das lassen wir mal dahingestellt. Du hast gesagt, du hast gerade auch die Offseason und die Preseason der Seahawks recht viel verfolgt. Was für einen Eindruck macht das Team bislang so auf dich?
Ja, es gab ja tatsächlich zum Anfang der Season mal wieder, manche sagen begründete, andere sagen unbegründete Gerüchte, dass Russell Wilson weg wollte. Das lag natürlich so ein bisschen mal wieder am alten Thema der Offensive Line. Schließlich hat man dann, hieß es dann doch aus beiden Seiten, dass man sehr zufrieden ist. Also wie viel da wirklich dran war, weiß man bis heute nicht richtig. Ja, die Offseason war eigentlich eine sehr interessante, weil es hat sich viel rausgestellt. Nicht nur hat man natürlich Skybox Schotty, Brian Schottenheimer, als Offensive Coordinator gehen lassen oder rausgeschmissen, was viele nicht haben kommen sehen, weil die letzte Season war jetzt gar nicht, also zumindest die Regular Season war jetzt tatsächlich besser als die davor, könnte man sagen. Und man hat sich stattdessen aus L.A. Shane Waldron geholt, der dort Pass-Coordinator und Tight-End-Coach war. Ja, das ist mit eigentlich die größte Sache, die die Seahawks verändert haben. Und dann die Preseason war sehr interessant. Man hat Geno Smith, Sean Mannion und Alex McGough einen Pass, also jeweils Snaps, teilen lassen. Da hat sich gezeigt, dass Sean Mannion ein guter Third-String-Quarterback ist. Geno Smith hat jetzt auch im letzten Game gegen die Chargers bewiesen, dass er definitiv ein guter Backup ist, der auch mal, sollte Wilson, Gott schütze ihn, doch mal 2 oder 3 Games ausfallen, vielleicht es schaffen kann, nicht alle 3 zu verlieren. Also, ja. Ich komme noch mal kurz, bevor ich an euch weitergebe, auf eine super interessante Position. Man hat ja nach Chris Carson, der sich wirklich zuletzt in der Liga als einer der Top-Running-Backs und zumindest ein sehr physisch starker Runner gezeigt hat, so überlegt, wer wird denn Nummer 2? Rashad Penny war sehr hoch gedraftet von Seahawks, da waren viele Hoffnungen, es sah auch am Anfang gar nicht schlecht aus, er hatte so ein paar Probleme. Holtz richtig zu nehmen und auch ein bisschen zu auf Tackles zu bouncen. Also er war immer, sah man noch nicht so wie ein polierter Diamant aus. Und Rashad Penny hat eine steile Kurve nach unten hingelegt. Man hat es auch in der Preseason gesehen. Es sieht schrecklich aus. Dafür hat sich Beast Mode Junior rausgebildet. Alex Collins, der schon mal bei den Seahawks war und auch bei den Ravens, hat gerade im letzten Game gegen die Chargers, klar sind Second- und Third-Stringers, aber das sah trotzdem aus wie fast Leistung eines Starting Running Backs. Also hat an den richtigen Stellen Field reversed, hat Lücken gut gereadet, ist hart und schnell gelaufen. Also ich glaube, der Running Back Number 2 wird definitiv Alex Collins. Third Down Running Back wird weiterhin Travis Homer bleiben, aufgrund der guten Pass-Protection, die er, also er kann extrem gut blocken. Ja, dann gebe ich mal an euch weiter. Das ist erstmal meine Einschätzung so für die beiden Gruppen.
Alles klar, dann danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Einschätzung, für deine Expertise. So, ich habe auch schon Wortfindungsstörungen hier heute Abend. Ich denke mal, die Position des Quarterbacks können wir uns bei den Seattle Seahawks getrost sparen, denn wir wissen alle, würde ich mal behaupten, zu was ein Russell Wilson fähig ist und was ein Russell Wilson kann. Was ich tatsächlich bei den Seattle Seahawks extrem spannend finde, ist die Position der Wide Receiver, denn da haben wir schon wirklich einiges Starkes gesehen, vor allem von einem Spieler, bei dem ich es persönlich überhaupt nicht erwartet hatte, nämlich DK Metcalf, der ja nun wirklich ein, ich sag jetzt mal, physisch sehr gut gebauter Wide Receiver ist, vielleicht sogar für seine Position als Wide-Out Receiver ein bisschen zu gut. Und Tyler Lockett, das ist ein verdammt starkes Duo, Stefan, oder?
Ja, wirklich. Also ich würde sagen, eins der Top 5, Top 3 Wide Receiver Duos in der kompletten Liga. DK Metcalf konnte letzte Saison nochmal deutlich mehr zeigen oder einfach auch seinen Status bei den Seahawks als Nummer 1 Receiver zementieren, und Tyler Lockett ist einfach wirklich eine gute Ergänzung. Aber dahinter musste man auf jeden Fall was tun. Man hat es auch dann getan mit Dwayne Eskridge in der zweiten Runde, von dem ich jetzt nicht so überzeugt bin. Ich weiß nicht, ob es nicht zu diesem Zeitpunkt bessere Optionen für die Seahawks noch gegeben hätte im Draft. Man hat allerdings den Need gesehen, aber dahinter mit Penny Hart, Kate Johnson, Freddie Swain und John Ursua sehe ich halt schon Spieler oder so, sehe ich halt schon irgendwie so das Problem der Tiefe einfach auf Wide Receiver leider, was halt dann auch dazu führen wird, dass DK Metcalf und Tyler Lockett natürlich einen großen Anteil der Snaps bekommen und natürlich auch so wie Russell Wilson, wie es Frederik schon gesagt hat, zu keinster Möglichkeit ausfallen sollten oder das natürlich eines der Worst-Case-Szenarios für die Seahawks wäre. Aber mit den beiden sind sie auf jeden Fall gut aufgestellt und Dwayne Eskridge kann sich vielleicht auch dahinter gut entwickeln, indem er auch schon von Anfang an großen, sag ich mal, Spielanteil oder einiges an Spielzeit bekommen wird.
Alles klar, dann würde ich sagen, Frederik, schauen wir doch beide mal auf eine Position, die letzten Endes die beiden sehr starken Positionen im Roster der Seattle Seahawks ziemlich bedingt, und das ist die, beziehungsweise um genau zu sein, Positionsgruppe. Und das ist die Positionsgruppe der Offensive Line. Denn, wie wir alle wissen, natürlich klar, der Quarterback muss seine Würfe an seine Receiver anbringen. Der Wide Receiver muss in der Lage sein, die Würfe seines Quarterbacks zu fangen. Das haben wir alles bei den Seattle Seahawks. Wie schätzt du die Offensive Line ein? Starter, Duane Brown, Damian Lewis, Ethan Pocic, Gabe Jackson und Brandon Shell?
Also, ich schätze es insofern ein, Duane Brown wartet immer noch auf eine Contract Extension oder mehr oder weniger einen neuen Contract. Oh, shit. Also, ich sehe das folgendermaßen. Duane Brown als wirklich Veteran und als extrem guter Left Tackle wartet immer noch auf einen neuen Contract. Und das ist so ein bisschen das Problem für Seattle, weil sie haben momentan nicht besonders viel Kapital und wollen und schauen irgendwie, dass es klappt. Da gibt es immer noch keine Neuigkeiten. Man hofft natürlich noch eine Einigung zu finden, weil sonst müsste man Stone Forsythe spielen. Und der sah in der Preseason ziemlich verloren aus. Also das ist extrem wichtig, gerade auch, weil es natürlich Russells Blindside ist. Damian Lewis at Left Guard hat einen überzeugenden Job letztes Jahr gemacht. Und jetzt kommen wir zum größten, mit Abstand größten Problem, nämlich Center. Ethan Posich ist eigentlich noch verletzt. Der steht jetzt hier in der Depth Chart, die ich habe, nicht als verletzt drin. Aber ja, das heißt, die Seahawks müssten mit Kyle Fuller starten. Und das war grausig anzusehen, was man da in der Preseason gesehen hat. Die meisten Fans hoffen, dass man sich Austin Reiter holt, der gerade verfügbar ist, um diese Lücke auch generell besser als Postage noch zu füllen. Ja, Gabe Jackson und Brandon Shell sind vernünftig, jetzt nichts absolut Krankes, Umwerfendes, aber auch da ist die Depth zumindest at Right Guard und Right Tackle ganz vernünftig. Ja, also Center ist ein Problem und Left Tackle, weil Dwayne Brown immer noch, solange er noch auf seinen Contract wartet.
Alles klar, dann würde ich sagen, wagen wir doch einfach mal den Blick auf die andere Seite des Teams, nämlich auf die defensive Seite. Und ich glaube, da haben wir ein paar mehr Probleme als in der Offensive, Stefan, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, würde ich so mitgehen. Also zum einen finde ich die D-Line fragwürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also dort ist im Endeffekt, wenn Carlos Dunlap im Endeffekt laut meinen Unterlagen starten wird, sollte es nicht allzu gut ausschauen. Der einzige Puna Ford, der letztes Jahr gleich eine gute Leistung gezeigt hat, Frederick, wenn es nicht so ist, kannst du mich gerne auch verbessern. Rasheem Green und im Endeffekt dann Darrell Taylor sind jetzt alles nicht so die tollen Spieler. Und zum anderen auch Cornerback. Man hat sich, glaube ich, heute oder gestern zwar erst Sidney Jones von den Jaguars verpflichten können. Allerdings hat man sowohl Quinton Dunbar wie auch Shaquille Griffin verloren. Und nur mit Akello Witherspoon in, sage ich mal, Ersatz gefunden, was dann doch vielleicht etwas zu wenig ist. Und somit steht für mich halt sowohl bei der kompletten D-Line, muss ich fast sagen, wie auch über die Cornerback-Position, die Safety-Position nehme ich aus. Mit Trevon Diggs und Jamal Adams hat man hier zwei starke Safeties, die das, glaube ich, beide auch zusammen sehr gut machen können. Aber so Cornerback sehe ich tatsächlich als eine fragwürdige oder Schwäche der Seahawks.
Quandre Diggs meinst du?
Quandrix, ja, Entschuldigung.
Alles gut. Ja, es ist, Frederik, ich meine, wie gesagt, du bist Seattle Seahawks-Fans, auch schon ein paar Jahre länger. Und es ist eigentlich schon krass, ne, wenn man überlegt, dass wir vor ein paar Jahren mit der Legion of Boom noch die alles dominierende Defensive der Liga hatten, die ihren Namen Legion of Boom jetzt nicht unbedingt umsonst hatte. Arg vieles davon nicht mehr übrig geblieben, ne?
Ja, natürlich, man muss sehen, Richard Sherman ist immer noch verfügbar. Ist natürlich jetzt die Frage, letztes Jahr hat er schon so ausgesehen, als ob er älter wird, definitiv. Also ist man weiß nicht, und vorletztes Jahr natürlich auch schon, also man weiß nicht, ob es sich lohnt, nochmal einen alten Legion of Boomer zu verpflichten. Sonst ist natürlich nichts mehr davon übrig, abgesehen von Bobby Wagner. Man könnte natürlich überlegen, wenn das Kapital da ist, KJ Wright sich nochmal zu holen, aber man hat jetzt schon sehr viel in die Entwicklung von Jordan Brooks gesteckt und das wird man vermutlich, so schade es ist, KJ wirklich gehen zu lassen, nicht einfach so wegwerfen. Ja, das Problem sind natürlich weiterhin die Edge-Rusher. Carlos Dunlap ist zwar nicht schlecht, aber auch schon in die Jahre gekommen und kein Top-Defensive-End mehr der Liga. AJ Collier hat man hohe Hoffnung, dass er sich noch entwickelt. Rasheem Green tatsächlich gar nicht so schlecht. Darrell Taylor soll wohl auch gezeigt haben, dass er was kann, bisher auch in Training-Camps und so weiter. Und auch die Tackle sehen vernünftig aus, aber wie gesagt, die Defensive-Ends, also Left Defensive End, ich sag mal, ist okay. Right Defensive End Also es sind keiner davon, würde ich sagen, sind wirklich schlechte Spieler, aber keiner davon ist so gut, und dass es reicht für eine wirklich gute Defense. Also die Edge-Pressure ist super, super selten da. Das ist eigentlich schade. Häufig ist es dann nochmal das Sacks kommen, wenn irgendwie Wagner blitzt, der das ja auch schon eine ganze Zeit lang macht und gut die Gaps readet. Ja, ich komme nochmal kurz zur Cornerback-Position. Das gesamte Seattle-Franchise fragt sich, das gesamte Fandom, was Trey Flowers für entstellende Porno-Videos von Pete Carroll hat, dass er immer noch im Roster ist. Es scheint wohl so zu sein, dass er jetzt vielleicht doch endlich cut wird, weil Trey Flowers hat seit Jahren, hassen ihn die Fans schon dafür, dass er aufgestellt wird und sich immer noch burnen lässt, wenn er Press Coverage spielt. Und man hat sich Akello Witherspoon geholt von den 49ers. Man hat Strong Safety Adams endlich seinen Vertrag gegeben, nachdem er dafür plädiert hat. Jetzt will Quandre Diggs dasselbe. Das ist jetzt das nächste Problem, womit sich die Seattle Secondary rumschlagen muss. Aber das Problem ist, Akello Witherspoon oder DJ Reed sind zwar auch gute Cornerbacks, aber keine sehr guten. Und hier fehlt wirklich einfach so das Talent, was du auf den Wide Receiver 1 der Gegner abstellen kannst. Und wenn du sowas nicht hast, schwierig.
Alles klar, dann würde ich sagen, war's das mit den Seattle Seahawks. Wir sind durch mit der Division, sind natürlich noch nicht ganz durch, wie ihr wisst, denn ja, es ist, wenn ihr fleißige Zuhörer seid, dann sollte es euch schon aufgefallen sein, dass wir am Ende einer jeden Season-Preview nochmal ganz kurz resümieren, wie denn diese Division in der kommenden Saison aussehen könnte. Das wollen wir natürlich auch jetzt bei der NFC West noch so machen. Und dementsprechend werde ich, wie gehabt, eine kleine, bolde Rangliste aufstellen, wie ich glaube, dass die Saison dann am Ende enden wird. Und ihr beide, mein lieber Frederik, mein lieber Stefan, dürft mir dann entweder zustimmen oder ganz kurz in ganz kurzen Worten euren Senf dazu geben, wie es eurer Meinung nach denn aussehen könnte. Und ich fange einfach mal an mit meiner Auflistung, muss dazu ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen und sage, Platz Nummer 4 wird in der kommenden Saison an die Arizona Cardinals gehen. Platz Nummer 3 an die San Francisco 49ers, die meiner Meinung nach dann am Ende auch um einen Wildcard-Spot kämpfen werden. Platz Nummer 2 geht an die LA Rams und Platz Nummer 1 geht natürlich dann an die Seattle Seahawks. Auch interessant, bisher haben wir uns eigentlich immer schwer getan, zwischen Platz 2 und Platz 3 zu unterscheiden. Das fiel mir persönlich nicht so schwer, bei mir war es jetzt eher Platz 3 und Platz 4. Stefan.
Ja, also vom Bauchgefühl her oder von meinem ersten Gedanken her gehe ich da auf jeden Fall mit dir von der Rangliste her, also Cardinals, 49ers, Rams und Seahawks. Für mich war aber Platz 4 eigentlich mit den Cardinals fast schon safe und dann dahinter Platz 3 und Platz 2 tatsächlich recht schwierig, einfach weil die 49ers, glaube ich, heuer doch wieder deutlich besser einfach sind, weil sie hoffentlich halt nicht so verletzungsanfällig sind wie letzte Saison und sie eben auch einen guten Backup oder vielleicht sogar dann Starter in Trey Lance haben.
Alles klar.
Aber insgesamt, ja, glaube ich, gehe ich so.
Alles klar, Frederik.
Rangliste.
Ich bin tatsächlich auch vollkommen bei dir. Ich denke, die Reihenfolge wird so aussehen. Ich denke auch, die Rams an zweiter und nicht dritter Stelle ist auch insofern realistisch, als dass die, egal wie schlecht sie gespielt haben, immer irgendwie ein Erfolgsrezept auch gegen Seattle gefunden haben. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die an zweiter Stelle sind. Und ja, dritte und vierte Position, ich glaube, das ist so ein bisschen hin und her wechselbar, aber mein Bauchgefühl würde auch eher sagen, Cardinals auf 4 und 49ers auf 3. Aber sonst bin ich vollkommen bei dir.
Wunderbar, das nenne ich doch mal sehr, sehr schön. Damit verabschieden wir uns für diese Folge Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Das war alles zur NFC West mit Patrick Rebin, Frederik Schiek und Stefan Reichel. Und wie ihr wisst, könnt ihr uns natürlich auf all euren Lieblingspodcatchern anhören. Wir sind eigentlich überall verfügbar, wo ihr gerne Podcasts hört, und folgt uns doch gerne auch auf Social Media. Da heißen wir auf interception.de, genau. Auf Instagram und Twitter natürlich InterceptionFT, @InterceptionFT, um genau zu sein, und bei Facebook Interception Football Talk. Dementsprechend bleibt mir jetzt nur noch übrig, mich zu verabschieden, und wir hoffen natürlich, ihr bleibt weiterhin dran, ihr bleibt uns weiterhin gewogen und freuen uns, euch auch in der nächsten Folge dann mit unserer Season Preview weiterhin starken Football-Content liefern zu können, den ihr gerne hört und natürlich auch der euch gefällt letzten Endes. So, empfehlt uns gerne weiter, kritisiert uns, wie gesagt, schaut auf Social Media vorbei. Damit sind wir raus und tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.